I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ihr hört Gedankensalat, der ultimative Podcast mit Delal und Erwa.
Salam! Und herzlich willkommen zu einer neuen Gedankensalat-Folge.
Für alle, die neu sind, ich bin Erwa.
Und ich bin Delal. Willkommen zu unserer zweiten Staffel.
Ja, genau.
Die jetzt schon 2 Folgen hat. Und wir haben uns vor einiger Zeit mal Gedanken gemacht, wie wir verschiedene Lebensrealitäten ein bisschen mehr einbeziehen können, genau. Ja. Wie ihr wisst, wir haben nie den Anspruch, alle irgendwie zu repräsentieren. Ja, ja. Können wir auch gar nicht.
Und wir haben auch ein, wir haben auch eine sehr bunte Zuhörerschaft.
Genau.
Sehr aus sehr unterschiedlichen Lebenswelten, aus sehr unterschiedlichen, mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen. Und dann dachten wir, wir fragen euch einfach.
Genau, was sind eure Lebensrealitäten? Was sind eure Probleme? Worüber sollen wir reden? Wir versuchen ja auch schon, unsere Gästinnen so gut wie möglich anzupassen und immer wieder was anderes dabei zu haben. Mhm. Aber von Zuhörern, so ein Special ist auch nochmal besonders.
Genau.
Und die E-Mails sind schon ein bisschen länger her.
Bitte entschuldigt, das hat sich so gezogen.
Ja,
der Aufruf war vor 3 Monaten oder so irgendwie.
Genau, aber der Aufruf steht immer noch. Also wir sind immer bereit für neue Hörermails.
Genau.
Wir wollen das jetzt immer wieder mit einbeziehen und je nachdem, wie es gerade passt, dann die E-Mails vorlesen und mal so.
Genau, wir haben auch ein paar DMs gekriegt, aber die sind leider untergegangen. Also wir konnten hier und da noch was rausfischen. Aber damit es nicht verloren geht in dem ganzen Chaos, schickt uns am besten E-Mails. Das ist viel übersichtlicher.
Genau.
Genau. Nur, wir freuen uns.
nur.gedankensalat@gmail.com.
Genau. Und da könnt ihr uns auch auf PayPal unterstützen übrigens. Wenn ihr unsere Arbeit so toll findet, dass eine finanzielle Spritze für euch in Betracht kommen würde.
Sugar Mommies und Sugar Daddies.
No. Genau. Das wäre einmalig. Falls ihr sehr flüssig seid, dann könnt ihr auch bei Steady Pakete abschließen und uns monatlich unterstützen. Mhm. Schaut einfach vorbei.
2 Euro im Monat sind auch schon gut.
Yes.
Okay, Edward, du hast die E-Mail jetzt noch nicht gelesen. Richtig. Ich lese sie dir jetzt mal vor, die erste E-Mail.
Ich habe eine raw and real reaction.
Genau. Hallo, ihr beiden. Erstmal möchte ich mich bei euch bedanken. Ich bin 17 Jahre alt und mache nächstes Jahr mein Abitur. Ich habe euch vor wenigen Wochen gefunden und bin seitdem auf Wolke 7.
Oh.
Ich find's schön, euch zuzuhören, da es was sehr Persönliches hat. Fast wie mit den muslimischen Freundinnen zu quatschen, die ich leider nicht habe. Ich lebe in einer kleinen Stadt und gehe auf ein Gymnasium in die 11. Klasse. Alltagsrassismus kennt vermutlich viele von uns. Ich wollte letztes Jahr unbedingt anfangen, Kopftuch zu tragen. Ich habe es einfach im Herzen gefühlt. Versteht ihr, was ich meine? Aber ich konnte mich bisher noch nicht überwinden, aus Angst in der Karriere und späteren Bewerbungsprozessen einstecken zu müssen. Eine Lehrerin hat von meinem Vorhaben mitbekommen, keine Ahnung wie, und mich angesprochen. Sie meinte es zwar nur lieb, machte aber deutlich, dass ich die Entscheidung bereuen würde. Ich bin eigentlich eine sehr gute Schülerin und sie meinte, das würde mir sehr wahrscheinlich meinen Abischnitt versauen. Auf diesen bin ich aber für meinen Berufswunsch angewiesen. Wann habt ihr euch entschieden, Kopftuch zu tragen? Wie war die erste Phase? Soll ich ein Jahr warten oder einfach machen, da die Angst sonst immer bleibt und man eh ständig Ausreden findet? Mich würde eure Perspektive da sehr interessieren. Alles Liebe vom ganzen Herzen.
Wow. Krass. Ich glaube, das ist eine sehr... Also es kommt so oft vor, dass Mädchen diesen Struggle haben,
ja.
Junge Frauen.
Ich finde das so traurig, dass man sich über den ganzen Berufswunsch und den Abischnitt so Sorgen machen muss, wegen einem Stück Tuch.
Tuch, es ist Tuch.
Auf einem Kopf. Ja, ja, Allah, was muss man denn? Ich verstehe es nicht. Also klar, jeder hat dann so seine Gedanken dazu. Oh, sie verändert sich. Oh, sie wird religiöser. Und wieso ist religiöser sein so schlimm? Das ist immer die erste Frage. Wieso ist Verändern so schlimm? Das ist die nächste Frage. Und es ist einfach, ja, guck, also diese Lebensrealität ist schon schlimm genug, dass man Angst haben muss, dass sich so viel verändert durch so eine Entscheidung.
Und es ist ja auch begründet. Also es gab ja in der Zeit richtig Vorfälle, wo Mädels die Klasse wiederholen mussten und solche Geschichten einfach, weil Menschen so rassistisch und diskriminierend einfach sind.
Also in Deutschland ist das auf jeden Fall richtig berechtigt, so zu denken. Und wir verstehen deine Angst mega.
Voll. Ich glaube, wir auch selber hatten das wahrscheinlich damals. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Du hast ja relativ früh angefangen, Kopftuch zu tragen. Willst du mal erzählen vielleicht?
Ja, also ich habe mir gedacht, so nach der vierten Klasse, oh, jetzt wechsle ich ja die Schule. Und wie wäre es denn jetzt, Kopftuch zu tragen und so. Meine Eltern waren noch ein bisschen dagegen, weil es zu früh war und so. Aber ich habe wirklich literally an meinem 10. Geburtstag angefangen, Kopftuch zu tragen.
Süß.
Und war dann in der 5. Klasse und da kannte mich dann halt niemand mit Haaren. So.
Ja, genau. Ich glaube, der Einstieg ist dann leichter, weil es diese Veränderungen gibt, nicht gibt, diese äußerliche. Ne?
Aber jetzt, wenn ich so zurückblicke, denke ich so, wow, so viele Situationen verstehe ich jetzt, beziehungsweise, okay, das ist schon schlimm genug, dass ich für Rassismus so, also verstehe. Aber ich meine, ich habe früher nicht verstanden, hä, wieso gehen die denn so komisch mit mir um? Aber von außen betrachtet, okay, eine 10-Jährige fängt an, Kopftuch zu tragen, das ist für racist Menschen sehr triggernd so.
Ja. Und dann hattest du auch mehrmals so schwierige Erfahrungen damit, so im Sportunterricht oder Schwimmunterricht.
Ja, oh mein Gott, ich hatte so viele verschiedene Erfahrungen. Ja, im Sportunterricht hat mich immer wieder die Sportlerin gefragt, ob mir nicht viel zu warm ist. Sie hat auch mal in der Grundschule hatte ich auch jemanden aus meiner Klasse, die Kopftuch getragen hat. Und dann hat sie so lange auf sie eingeredet, bis sie dann das Kopftuch ausgezogen hat. Und ich war so, hä? Wieso kann sie denn nicht einfach so sein, wie sie ist? So. Ja, also das ist jetzt nochmal eine neue Debatte, ob es okay ist, so als Kind Kopftuch und bla bla bla, da gibt es ja verschiedene Meinungen und wird das Kind sexualisiert und so verschiedene Sachen, ne? Aber andererseits hat die Lehrerin nicht das Recht, so lange auf ein Kind einzureden, bis es etwas tut, was es gar nicht will. Das ist so ein Grundsatz einfach. Und ja, also auch so Schwimmunterrichtssachen waren auch immer ein bisschen schwierig, weil erstmal, ich wollte nie mitschwimmen, weil ich keine Lust hatte im Burkini, wo mich alle angucken. Und früher gab es keine stylischen Burkinis, Leute. Ich hatte Größe 44 und ich war so ein kleines Kind, so mit gefühlt 34 oder so. Und ich bin einfach so Müllsack, so geschwommen. Also der Lehrer hat mich
alle machen sich lustig.
Ja, und alle gucken einen an und man ist ja sowieso schon weird, wenn man POC ist, so. Ja, war nicht so eine schöne Erfahrung. Und auch, ich denke wirklich, es sind viele Noten nicht gerechtfertigt gewesen. Und das beste Beispiel, es war, glaube ich, in der 10. Klasse oder so. Also ich habe viele Beispiele, aber eins, was mir jetzt einfällt, war im Chemieunterricht, da hatte ich habe Chemie geliebt. Ich habe in den ganzen Klausuren nur Zweien geschrieben, fast Einsen, es waren richtig gute Zweien und im Test auch. Und dann meinte sie, ja, aber du kriegst auf dem Zeugnis nur 3, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, aber wieso? Ja, mündlich bist du 3 bis 4, ne? Und ich war so, hä, aber ich melde mich doch die ganze Zeit, ne? Die ganze Zeit habe ich mich immer gemeldet, ne? Sie so, ja, aber für mich gehörst du zu den Menschen, die eher zu den Dreier-Schulern gehören. Und nur weil ich mit den Kennex zusammensaß, haben alle sozusagen 3 und 4 bekommen. Sie hat mich nicht mehr als Individuum gesehen. Sie hat es ja selber so geäußert. Für mich gehörst du eher zu den Menschen mit, also weißt du, was ich meine?
Ja, sie
so diese Gruppe.
Dich, anhand von deinem Äußeren.
Sie hat mich in eine Kategorie gesteckt. Und Deswegen.
Und spricht ja auch damit voll deine Individualität ab. Also mega. Alle Menschen, die so aussehen wie du, sind eher 3, mehr Richtung 4, so von den Noten
ja,
her.
Ja, genau. Und deswegen kann ich dich richtig verstehen. So deine Sorgen um deinen Abischnitt und so.
Ja, ja. Vielleicht kann ich dir ein bisschen deine Angst nehmen, weil wir haben eine sehr ähnliche Situation. Ich habe auch ungefähr in dem Alter angefangen, Kopftuch zu tragen. Ich war in der 10. Klasse. Es war Ende des Jahres Silvester und ich habe entschieden, ich gehe in das neue Jahr mit Kopftuch rein. Und
wie alt warst du da?
16.
Ah, okay.
Genau. Und dann 2 Wochen später bin ich sowieso nach Kanada geflogen für einen 3-monatigen Austausch. Das war gar kein Problem. Meine Austauschschülerin war ja vorher bei mir 3 Monate. Ich habe ihr und ihrer Mami dann geschrieben, hey, ich habe mich dafür entschieden, ab jetzt Kopftuch zu tragen. Das verändert nichts an mir und meiner Person. Ich freue mich, euch schon zu sehen. Und es wurde voll cool aufgenommen in Kanada, gar kein Problem.
Voll hier gut.
Ist man natürlich sehr voreingenommen. Die Menschen sind sehr reserviert gewesen, waren sehr distanziert auf einmal meine Nächsten. Aber dann haben sie relativ schnell gemerkt, hey, das ist eigentlich immer noch die alte Adela. Und sie ist einfach literally same person. Also es hat sich nichts verändert. Mein innerer Prozess, also meine inneren Werte, meine, wie ich bin, meine Art, mein Charakter ist immer noch gleich wie gestern, als ich kein Tuch getragen habe. Und das ging relativ schnell, dass dieser Umschwung von vorsichtig zu, ach, das ist ja immer noch Edwa. Und das war am Anfang ein bisschen schwierig für mich, weil ich dachte, warum beurteilt ihr mich anhand meines Äußeren? Mhm. Aber das ging dann auch schnell wieder weg. Und ich hatte dann auch in der 11., 12. Klasse Gott sei Dank gar keine Probleme damit. Also mein einziges Problem war, wie trage ich das Tuch, weil damit es stylisch aussieht und es zu meinem Outfit passt. So. Oder darum musste ich mir einen Kopf machen, wie binde ich, dass meine Hamsterbacken nicht rauskommen. Das waren die Gedanken, die ich mir immer gemacht habe und gar nicht so, werde ich angenommen, werde ich ausgeschlossen, weil ich gar nicht auch damit konfrontiert wurde. Ich habe einfach weitergemacht, wie ich bin, wie ich bis dahin gemacht hatte. Und es war alles voll cool am Ende. Also ich war, glaube ich, die einzige.
Voll gut.
Ja, lange Zeit, ja. Und ich hatte sehr, sehr respektvolle Lehrer, sehr offene und tolerante. Klar wurde ich auch Sachen gefragt wie, ja, kann man das nicht kleiner binden, so dass das weniger so ins Auge sticht oder...
Was?
Ja, das ist schon so sehr...
Machen,
ja,
ne?
genau, minimieren einfach. Oder, keine Ahnung, diese Standardfragen, ist die nicht schon warm darunter?
Ja.
Aber irgendwann findet man seinen Umgang damit und ich fand einen Moment zum Beispiel richtig nice, wo ich auf dem Flur in der Schule in der Mittagspause gebetet habe und dann kam meine Französischlehrerin auf mich zu und meinte, hey Edward, du musst hier nicht beten, wo alle laut sind und dich stören und vielleicht dumm anmachen oder so. Ich schließe dir in der Mittagspause immer einen Raum auf, wenn du willst. Und dann durfte ich einfach im Französischraum beten. Da war so ein Waschbecken, ich konnte mein Voodoo in Ruhe nehmen und bla 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 und ich konnte in Ruhe beten. Ich musste mir keinen Gedanken darüber machen, was die anderen denken und sowas. Und das war so eine nette Geste. Darüber komme ich immer noch nicht hinweg. Also es gibt auch gute Seiten. Vielleicht öffnet das die eine oder andere Tür oder im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich hatte wirklich sehr schöne Erfahrungen damit.
Ja, es ist voll gut, dass du solche Erfahrungen hattest, aber was denn?
In Kanada. Ich weiß nicht, wieso. Ich war da mit meiner Austauschschülerin und auf einmal kam ein an der Schule irgendein Typ oder ein Mädel, ich weiß nicht mehr, zu mir und meinte zu mir, stimmt es wirklich, dass Justine, meine Austauschschülerin, bei euch zu Hause auch ein Kopftuch tragen musste? Und ich war so, hey, what the fuck? Anscheinend ging dieses Gerücht um, I don't know. Das haben wir dann relativ schnell aufgeklärt und es war vielleicht auch nur so ein dummer Joke oder so, ich weiß es nicht. Und ich war so, nein, natürlich nicht. Ich habe bis vor 2 Wochen auch keins getragen, so.
Lol.
Richtig funny, aber ja, sonst gute Erfahrung.
Ja, voll gut. Also allgemein, dass du nicht so viele rassistische Erfahrungen hast. Aber ich glaube auch, es liegt an deiner Stadt.
Ja, Bielefeld ist sehr offen, links und tolerant und bunt vor allem. Gott sei Dank, ja. Weiß nicht. Düsseldorf, ich weiß nicht, sieht vielleicht nochmal anders aus. Ist auch nochmal anders von Stadtviertel zu Stadtviertel.
Ja, und du meintest ja auch gerade, dass du in einer kleinen Stadt wohnst.
Da sind die Leute meist konservativer, ein bisschen... Der Horizont ist nicht so erweitert. Und sie kennen oft nicht Leute, die anders sind, weißt du, was ich meine? Und, warte mal, ich habe in Kübler-Gümisch als Buch eine richtig gute Stelle dazu gefunden.
Okay. hol sie raus, bis dahin rede ich. Ja. Auf jeden Fall habe ich immer das Gefühl, dass Edward bis, also ich freue mich für sie, dass sie so viel Glück hatte. Ich habe immer das Gefühl, ich erlebe so viel mehr Rassismus. Aber vielleicht liegt es auch einfach, also Bielefeld ist auch einfach offen und links, ja, wirklich. Stimmt. Und du hast echt Glück gehabt. Alhamdulillah. Und in kleinen Städten sind die Leute meistens leider zurückgeblieben und nicht so offen. Sorry, not sorry, aber ist wirklich so. Also überleg dir auch gerne, ob du ausziehen willst. Und ich würde jetzt von meiner Perspektive so sagen, okay, wenn du dir das so doll wünschst, ne, dann mach es einfach und Allah plant schon, also das Beste, und man kann einfach nur darauf hoffen, dass dir nichts Schlimmes passiert. Aber auch wenn dir was Schlimmes passiert, wirst du nur daran wachsen, und wir haben es auch überlebt. Ich glaube, ich wäre nicht die Person, die ich heute bin, wenn ich nicht so viel Rassismus erfahren hätte. Auch wenn es traurig klingt, aber das stärkt einfach die Persönlichkeit und das Leben. Ja, deswegen geh da im Herzen nach, wenn du denkst, hey, nee, aber ich will mir das jetzt vielleicht nicht antun, kann ich das auch total verstehen. Mhm. Und dann lass dir einfach Zeit damit, bis du dir ganz sicher bist. Wenn du denkst, es ist schlauer, erst nach dem Abi anzufangen, ist es auch gut. Also go with the flow.
Ja, ich finde, ich kann dir da richtig gern zustimmen. Und Kopftuch ist auch irgendwo, weil es so gar nicht der Norm entspricht und nicht gern gesehen ist, eine Form von Rebellion irgendwie, weißt du, ich meine?
Ja.
Indem ich das aufsetze und damit vor die Tür gehe, ist das schon ein kleiner Aufstand, so mäßig.
Ja.
Aber sollte natürlich nicht der einzige oder der erste Grund sein, warum man das trägt. Wenn dein Herz immer noch sagt, ja, das ist das Richtige für mich, mach es. Es ist auch nicht schlimm, wenn du dich dagegen entscheidest, weil deine Ängste voll berechtigt sind. Wenn du dich nicht sicher damit fühlst, da bei euch rumzulaufen, dann mach es lieber nicht. Allah weiß ja, was in deinem Herzen ist, und deswegen.
Genau. Und wenn du es anziehst und wieder ausziehst, ist es auch kein Drama.
Ja, ja. Hier, ich habe diesen Satz, der hat voll Klick gemacht. Die persönliche Begegnung kann ein Mittel gegen abstrakte, diffuse Ängste sein. Kontakthypothese nennt sich dieses Phänomen und besagt, dass der häufige Kontakt mit den anderen, ob du in eine ethnische, religiöse, soziale oder sonst wie andere Gruppe, zum Abbau von Vorurteilen führt. Also, ich habe voll oft dann diese Anmerkung gekriegt, so, keine Ahnung, das ist immer dieses, du bist ja doch voll schlau, du kannst ja doch richtig gut Deutsch reden und du bist ja doch voll versiert mit deinen Wörtern und keine Ahnung, dieses ganze, oh, sie ist auch Schulsprecherin, oh, sie ist auch, weiß ich nicht, keine Ahnung, von mir aus Abiturbeste oder keine Ahnung, so.
Also, andere Menschen stecken dich in einer Schublade,
ja.
Und du überraschst sie dann immer so, aber das ist irgendwie auch so, irgendwie fühlt sich das gut an, jemanden zu überraschen und zu impressen, aber andererseits denkt man sich so, wieso dachtest du denn, dass ich dumm bin?
Ja. Also das fließt so viel mit ein, ne? Man ist nicht mehr so anonym unterwegs, so unsichtbar gefühlt, weißt du, was ich meine?
Ja.
In dieser Entscheidung. Und sie ist gefühlt eine große Entscheidung, aber ich glaube, je mehr man drüber nachdenkt im Kopf, wird es auch umso mehr ein großes Thema. Also ich meine, ich habe einfach für mich damit entschieden, ich mache das jetzt und fertig. Also alle waren dagegen, meine Mutter, wir hatten einen riesengroßen Streit deswegen. Sie selber hat Kopftuch getragen. Aber sie wollte mich halt vor dem schützen, was ihr widerfahren ist.
Mhm.
Und es ist ja dann gar nicht eingetreten. Also es war so, sie hatte Angst vor dem, was sein kann. Und das ist ja auch voll verständlich, aber manchmal muss man seine eigenen Erfahrungen machen, habe ich das Gefühl.
Ja, auf jeden Fall, das mit eigenen Erfahrungen. Es ist einfach nicht dasselbe, wie wenn jemand sagt, mach das und das nicht. Oder wenn man es dann trotzdem macht und es selbst erfährt. Weil jede persönliche Erfahrung ist halt, es ist total individuell. Man muss ja nicht genau dasselbe erfahren. Und ja, wie gesagt, es prägt einen im Lebensweg. Und das muss man einfach immer vor Augen haben, dass alles so geplant ist und es Sinn ergibt, so, ja. So viel dazu.
Ja.
Dann kommen wir zur nächsten Hörermail.
Yes. Achso, wir hoffen, wir konnten dir helfen damit.
Ja.
Wir freuen uns auf Rückmeldungen oder.
Schreib uns doch gerne, was du denkst, ja.
Du weißt ja.
Oder wenn andere jetzt auch noch dazu was sagen möchten. So, hallo, liebe Erwa und Delal. Mein Name ist, ich weiß nicht, ob ihr anonym sein wollt oder nicht, schreibt es nächstes Mal in der E-Mail bitte mit rein.
Ich kann den Anfangsbuchstaben einfach nehmen.
Ah! Okay. Und ich bin 25 Jahre alt. Mhm. Ich höre euren Podcast von Anfang an und liebe ihn sehr.
Oh, danke.
Danke. Vor ein paar Tagen habt ihr um Themen von euren Hörern bzw. Zuschauern auf Instagram gebeten. Ich möchte euch meine Geschichte erzählen. Mein Freund ist Moslem und kommt ursprünglich aus der Türkei. Er ist jedoch hier geboren und seine Eltern bereits vor 40 Jahren nach Deutschland gekommen. Ich kenne ihn seit 14 Jahren, da er früher mein Nachbar war und wir immer zusammen gespielt haben. Wir sind zusammen aufgewachsen. Generell bin ich sehr multikulturell aufgewachsen. Als Kind bzw. als Jugendliche hat man sich nicht mal annähernd darüber Gedanken gemacht, dass meine Freunde Muslime, Atheisten, Christen oder Juden sind. Mir war es egal, welche Hautfarbe oder politische Einstellung meine Freunde hatten. Je älter man wurde, desto mehr hat man sich dafür interessiert, aber nicht im negativen Sinne. Ich bin daher schon sehr früh auf den Islam gestoßen. Anfangs wegen meinen ganzen Freunden. Viele von ihnen fasteten im Monat Ramadan oder trugen eine Kette mit einer Sure daran. Als ich mit meinem Freund vor 7 Jahren zusammenkam, war die Religion immer wieder ein Thema für uns. Nicht, weil er mich überreden oder zwingen wollte, zum Islam zu konvertieren, sondern weil ich sehr interessiert an seiner Religion war. Am 3.9.2019 bin ich aus der Kirche ausgetreten. Am 4.9.2019 bin ich zum Islam konvertiert. Mhm. Alleine. Ich hätte mir gewünscht, diesen Moment, diese Handlung mit meinem Freund zu verbringen. Ich habe mich aber nicht getraut, weil ich etwas haben wollte, das ich sagen könnte, wenn böse Zungen meinen, ich wäre wegen ihm zum Islam konvertiert. Ich habe meinem Freund eine Woche vor Ramadan dieses Jahr erst gesagt, dass ich zum Islam konvertiert bin.
Wow, es ist ein Monat vergangen, ne?
Ja, krass, ey. Meine Eltern wissen zwar, dass ich mich sehr für den Islam interessiere, aber ich könnte ihnen niemals sagen, dass ich konvertiert bin. Sie interessieren sich auch leider überhaupt nicht dafür. Sie würden, wie alle anderen auch, denken, ich hätte es nur für ihn gemacht. Er hat mir vielleicht den Islam näher gebracht, aber dass ich zum Islam konvertiert bin, habe ich aus freien Stücken getan. Es ist das schönste Geschenk, dass ich den Islam angenommen habe. Ich hatte keine leichte Kindheit und erst durch den Islam habe ich endlich Seelenfrieden gefunden. Ich wollte meine Geschichte mit euch teilen, ganz egal, ob ihr sie thematisieren wollt oder nicht. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute. Liebe Grüße. Wow, das ist so eine...
Erstmal mal Brooke.
Ja, Mabruk zum Konvertieren. Ja, und
gefühlt ein Jahr später.
Und danke, dass du dich so geöffnet hast und dass du das mit uns teilen möchtest.
Mhm. Sehr bewegend auf jeden Fall.
Mega. Und deinen Mut, so einen Schritt auch alleine zu wagen.
Mhm.
Ich kann auch deine Ängste total verstehen, dass du denen das nicht sagen möchtest. Menschen denken immer gerne, ja...
Mhm.
Dass man vieles für andere Menschen tut und
ja
wenn etwas für sie unerklärlich ausschaut.
Es ist schade, dass man auch das Leben dann danach richtet, ne, und dass du aus Bedenken, dass die Leute reden werden, diesen Moment nicht mit ihm teilen konntest.
Mich würde auch voll interessieren, wie er dann reagiert hat.
Ja, genau. Er hat sich schon mega gefreut, wie soll er
Aber so auch vielleicht auch so Vorwurfsvoll von wegen, wieso hast du es mir nicht direkt gesagt?
Mhm.
Wieso war ich nicht dabei?
Mhm.
Aber
stimmt, es könnte auch sein. Aber ich glaube, er kann ihren Sichtpunkt auch sehr gut verstehen.
Ja, er muss Verständnis dafür haben.
Ja. Wir wünschen dir auf jeden Fall, also was mir jetzt gerade einfällt, viel Stärke im Umgang mit deiner Familie, glaube ich. Also es ist schwer, wenn man einen Teil von sich, der einem so wichtig ist, verstecken muss. Weißt du, was ich meine? So, man kann nicht 100% ich selbst sein, wenn mit meinen Liebsten bei einem Thema, was mir sehr am Herzen liegt zum Beispiel, dann ist es schon hart, dass man das nicht miteinander teilen kann.
Mhm. Ja.
Deswegen.
Und ja, ich weiß nicht, ob du jetzt diesen Drang verspürst, es unbedingt deinen Eltern zu sagen. Mhm. Manchmal denkt man sich auch einfach, ja, das bleibt dann jetzt einfach für mich und ich lasse mir das jetzt nicht kaputt machen von tausend Nachfragen und so. Aber ja, also du sollst diesen Drang nicht verspüren, beziehungsweise, also mach dir nicht selber Druck. Es ist jetzt nicht die Pflicht, dass du denen das sagen musst. Aber wenn du das Gefühl hast, du musst mehr ich sein, also authentischer sein oder so. Aber ich will jetzt auch nicht damit sagen, man ist nicht authentisch, wenn man etwas verheimlicht. Ja. Aber
also ich finde nicht, dass alle ein Anrecht haben, alles von dir zu wissen.
Genau, genau. Und es muss halt einfach, ja, auch das muss aus freien Stücken entstehen, diese Entscheidung, dich so zu öffnen und ehrlich zu sein, ja.
Was aber auch nicht heißt, dass du nicht ehrlich bist.
Ja, genau. Genau, also das, ja, genau.
Das ist ein Labyrinth, wo man sich verläuft.
Nicht ehrlich, ein anderes Wort. Offen.
Ja.
Ja, offen. Mhm. Oder so. Ja, auch Vertrauen gegenüber den Eltern. So, hey, ich vertraue euch das jetzt an.
Und, ja, ich glaube, bitte. Auch wenn sie, das höre ich oft, wenn diese Person im ersten Moment sehr schockiert ist oder sehr wütend, traurig über deine Entscheidung, dann ist sie im Nachhinein oft sehr verständnisvoll nach mehreren Überlegungen und sehr glücklich darüber, dass du dich ihr anvertraut hast. Ist aber ein krasser Schritt. Aber muss ja auch nicht. Kannst ja schauen.
Ja. Danke auf jeden Fall, dass du dich so geöffnet hast. Ich finde Konvertierungsstories, jede Konvertierungsstory ist so anders und so emotional und ich bin immer so, wow, ich bin so privilegiert, mit dem Islam aufgewachsen zu sein. Andererseits, manchmal wünsche ich mir, es selber entdeckt zu haben.
Ja.
Kennst du das?
The same, definitiv. Also es ist, wenn man es von klein auf beigebracht kriegt, alles, ist viel einfacher, glaube ich, als wie wenn man das jetzt in diesem Alter lernen würde. Aber dann wiederum kommt, denkt man sich so, ist das natürlich so oder ist das so eingetrichtert, gehirnwäschemäßig, dass ich das alles automatisch mache und nicht erst die Liebe zum Glauben selbst entdeckt habe. Weißt du, was ich meine?
Ja.
So. Also es ist halt beides, es ist so.
Man appreciated, glaube ich, die Religion viel mehr, wenn man davor keine hatte oder eine, die man nicht mochte. Das kann ich mir halt vorstellen. Und für uns ist das so selbstverständlich, muslimisch zu sein.
Ja, wir kennen es ja gar nicht.
Auch sogar manchmal nervig oder so mit irgendwelchen, ja, Pflichten und so, zum Beispiel früher Koranschule, was weiß ich, ne? Dann war das schnell als Kind mal so nervig.
Voll.
Und umso schöner ist es, dass andere Menschen einfach so dazukommen im Erwachsenenalter und die schönen Seiten, also sie erinnern mich immer an die schönen Seiten von unserer Religion. Das macht mich dann glücklich.
Voll. Ich würde auch sagen, ich finde es so lustig, dass man, dass du über deine Freunde sozusagen, also was heißt lustig, aber also es zeigt manchmal, dass die so trivialsten Dinge einfach so dich zu einer neuen Religion führen können. Also Freunde, mit denen du zusammen auf der Straße so gespielt hast,
Domino früher wahrscheinlich so. Eins führt zum anderen.
So wie bei Theresia bei unserer anderen Folge mit sie hat ja auch durch Gin-Stories einfach so ihr Interesse daran geweckt.
Und ich weiß, hört da gerne so rein, Leute. Ja. Das ist eine sehr schöne Folge. Theresia. Mutter Theresia konvertiert zum Islam.
Ja, es war auch sehr, also manchmal sind so die Dinge, wo man es am wenigsten erwartet, weißt du, was ich meine?
Ja, ja, ist echt so. Und vor allem, also man kennt ja oft diese Stories so, wenn man einen Menschen kennenlernt und mit denen zusammenkommt und dann die Religion annimmt, ne? Aber es heißt ja nicht, also zum Beispiel, ich kenne jemanden, die hatte einen tunesischen Mann, und die fand den so schrecklich und hat sich scheiden lassen und sie war keine Muslima, ne? Und dann war sie so, warum war der so schrecklich? Und wollte so ein bisschen mehr über seine Religion erfahren. Und sie ist, nachdem sie sich scheiden lassen hat, zum Islam konvertiert. Krass. Weil sie sich so interessiert hat für den Islam. Also er war zwar ein Kackmann, aber trotzdem hat es dazu geführt, dass sie eine Religion hatte. Und danach hat sie einen Mann gefunden, mit dem ist sie immer noch verheiratet. Fast also 35 Jahre oder so. Sie ist jetzt schon 80 Jahre alt, die Frau. Okay. Also das fand ich heftig. Auch richtig krass.
Manchmal.
Sie ist durch ein schlechtes Erlebnis dazu gekommen. Und ja, und dann könnten ja auch die Leute sagen, hä, was stimmt denn mit dir nicht so? Aber das beweist ja auch dann irgendwie so, ja, das ist personenunabhängig. Also,
das Ding ist, die Leute werden immer reden.
Genau, egal, man muss sich auch nicht beweisen.
Ja. Mach einfach das, was dein Herz dir sagt, wie du dich wohlfühlst und was du denkst, was das Richtige
genauso
für euch
mit
ist.
Genauso wie der Kopftuch. So, manche wollen Kopftuch anfangen zu tragen, nachdem sie geheiratet haben. Dann denken sie, hä, machst du das jetzt für deinen Mann? Mhm. Manche wollen es nicht mehr tragen und denken auch direkt, machst du es wegen deinem Mann? Mhm. Und dann denkt man sich so, hä, bin ich keine eigenständige Person?
Ja, warum müssen wir alles auf Männer beziehen?
Ist like, so, wir sind eigenständige Frauen, Leute. Ja, wir haben eigentlich nichts mehr dazu zu sagen. Also. Es freut uns sehr, dass ihr eure Stories geteilt habt und schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwelche Gedanken dazu habt oder selber Stories teilen wollt.
Yes, danke fürs Zuhören, danke fürs Reinklicken. Danke an alle unsere UnterstützerInnen auf Steady und PayPal. Wir finanzieren diesen Podcast dadurch.
Yes. Und bis zum nächsten Mal. Schaltet ein. Mach's gut. Much love. Salam.
So, jetzt sind wir am Ende der Folge angelangt und bevor ihr wegklickt, eine letzte Erinnerung, wir sind jetzt auch auf Steady. Ich buchstabiere einmal STEADY. Da sucht ihr einfach gedankensalat.podcast und seid dann auf unserer Seite. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr einmal vorbeischaut.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.